Hallo und Servus bei Sichtbar sein auf deine Weise, der Podcast für introvertierte und kamerascheue Coaches, die mit ihrem Business die Welt verändern wollen oder zumindest ihre eigene. Mein Name ist Kerstin Sommer und wenn du deine Kundinnen online für dich gewinnen und authentisch und ohne Verbiegen auf Social Media sichtbar werden willst, dann bist du hier richtig. Denn sichtbar sein, das Freude macht, das geht und hier lernst du wie.
Ja, hallo, heute ist es wieder soweit. Ich bin heute nicht allein. Sichtbar sein Talk ist heute wieder angesagt und heute habe ich von mir zu Gast die liebe Verena Kainz. Sexualberaterin und Sexualpädagogin mit dem tollen Slogan Mut steht jedem, der mir sehr gut gefällt. Und bei uns geht es ja auch ums Mut zum Sichtbarwerden und generell mutig zu sein und für die Träume loszugehen. Und ja, Verena, ich freue mich, dass du da bist, dass du bei mir zu Gast bist. Und ja, vielleicht stellst du dir mal ganz kurz auch noch selber vor, was dich so ausmacht oder wie es vielleicht auch zu dem Slogan Mut steht jedem gekommen ist.
Hallo Kerstin, danke für die Einladung, danke, dass ich da sein darf. Jetzt stelle ich mich vor, leider können Sie mir ja nicht sehen. Ich schaue gerade auf meine Ente, die den Fackfinger zeigt. So in etwa ist dieser Slogan entstanden, Mut steht jedem. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, fuck you Ente, Mut steht jedem, was? Aber es ist für mich wirklich so, Mut kann jeder drauf geschissen, was die Leute denken, ja? Und wer bin ich jetzt eigentlich? Ich bin, wie die Kerstin schon gesagt hat, Sexualberaterin, Sexualpädagogin und psychosoziale Beraterin. Bei mir geht es um Themen rund um Sexualität, ums Lernen, ums Neulernen und natürlich auch ums Mutigsein, ums Selbstbewusstsein, weil wo braucht es Selbstbewusstsein, wenn nicht beim Thema Sexualität?
Du bekommst recht, weil das irgendwie das Thema, über das am wenigsten gesprochen wird, habe ich das Gefühl, wo es eh Zeit wird, dass das Ganze eine Bühne kriegt. Für ein Disclaimer ist jetzt ein bisschen spät, weil es könnt ihr euch jetzt denken, alle Zuhörer, bei uns wird Mundart gesprochen. Aber nicht manchmal vielleicht in die Schreibe voll, aber grundsätzlich, wir haben da eine Steirerin sitzen und eine Niederösterreicherin, die an der steirischen Grenze groß geworden ist, also quasi fast aus demselben Bereich. Ja, auf jeden Fall hast du dir ein spannendes Thema ausgesucht, Verena. Aber wie ist denn dazu gekommen? Ich frage meine Gäste immer ganz gern nach ihrem Werdegang, weil es mir ja in diesem Podcast auch darum geht, dass der Weg in die Sichtbarkeit, der Weg in die Selbstständigkeit immer sehr unterschiedlich und sehr individuell ist. Und deshalb, ja, erzähl uns vielleicht einmal am besten, wie das bei dir denn so war, der Weg zur Sexualpädagogin und Sexualberaterin.
Puh, bei mir war das so, ich bin immer noch Teilzeit angestellt, vorher natürlich Vollzeit, habe schon länger im Homeoffice gearbeitet, schon weit länger als wie vor Corona und mache immer noch Prozessmanagement. Das heißt, ich schaue mir immer noch an, wo es nicht rund rennt. Also rein theoretisch könnte man jetzt sagen, naja, fast dasselbe wie in der Sexualberatung. aber irgendwann habe ich irgendwie für mich festgestellt, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Ich hätte gerne irgendwas Neues machen. Ich habe meiner Mutter damals ein Versprechen gegeben. Long story short, das erzähle ich jetzt nicht, weil es würde sonst ausufern, weil das können Sie auf meinem Insta-Profil nachlesen, dass ich für mich einstehe, dass ich das machen möchte, was ich will. Und dass ich nichts mehr auf die lange Bank schiebe. Und so ist es eigentlich dann entstanden, dass ich sage, okay, passt, ich schaue mich jetzt um und möchte was anderes machen. Was gibt es überhaupt? Was kann man machen? Und so bin ich dann in die psychosoziale Beratung gestolpert. Und da gibt es ja viele Zweige, in die man sie oder in denen man sie verwirklichen kann. Und da war es für mich ziemlich schnell klar, dass ich das Thema Sexualität machen möchte, weil ich eine bin, die nicht am Mund gefallen ist, gerne über die Themen redet, über die keiner spricht. Ich bin immer diejenige, die beim Meeting fragt, obwohl keiner fragt und man sieht aber, alle wollen es fragen und keiner fragt. Ich bin dann die, die halt fragt. Also ich bin immer die, die so quasi ein bisschen, ich möchte jetzt sagen, ungut auffällt, aber dann doch ungut auffällt. Genau, und so ist das Thema dann eigentlich gekommen, dass ich sage, okay, Sexualität ist generell ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Das hat sich ja ziemlich schnell gezeigt im Laufe meiner Ausbildungen in der Sexualpädagogik zum Beispiel schon, dass da so viel mehr dahinter steckt, wie wir eigentlich glauben. Und ich bin davon überzeugt, wenn sie die Menschen ein bisschen mehr, und ich sage wirklich nur ein bisschen mehr, mit ihrer Sexualität beschäftigen würden, hätten wir sicher mehr zufriedene Menschen, glaube ich. Ja. Aber okay, auch das ist eine andere Geschichte. Genau, und so kam das eigentlich, dass ich zum Thema Sexualität gekommen bin, weil ich es persönlich sehr spannend finde und halt einfach, es ist so ein Tabuthema.
Ja.
Und ich will, dass sich das ändert. Ich möchte einfach das Leid Sex sagen können, ohne rot zu werden, über Sexualität noch zu denken, ohne dass sie rot werden und ohne dass sie vorher das Wort 7-mal zerlegen, wie sie es ausdrücken können, ohne das Wort Sexualität zu sagen, obwohl sie es eigentlich sagen wollen.
Ja, ich finde es immer sehr spannend, wie groß dieses Tabu ist oder wie stark uns das anerzogen wurde oder keine Ahnung, oder eben von Generation zu Generation weitergegeben wurde, weil ich habe unlängst einen Podcast gehört, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das war, aber da ging es halt immer um das Thema Schädengesundheit oder irgendwie sowas. In das, und auf jeden Fall ist rausgekommen, dass ja eigentlich schon als Kind immer ja desto unten bezeichnet wird, anstatt jetzt zu sagen, im Vagina, und da hat dann auch die Unterscheidungen, dass ja Vagina eigentlich der innenliegende Bereich ist, dass die Vulva,
Genau.
das ist, was man sieht, das wissen zum Beispiel auch gar nicht alle, so möchte ich jetzt einmal
Ja.
behaupten. Und da liegt wirklich einiges im Argen. Also deshalb finde ich das irrsinnig super, dass du sagst, du gehst da jetzt los, weil, wie gesagt, diese Menschen, die losgehen dafür, für ihre Sache, die braucht es unbedingt, und ganz besonders bei so Themen, die ja mit einem riesengroßen, da reden wir jetzt nicht drüber, behaftet sind. Weil das schlichtweg, ja, wie du sagst, ich bin auch der Meinung, oder ich glaube auch, dass wir vielleicht sogar manche Probleme gar nicht hätten auf dieser Welt, wenn mehr Menschen
Ja.
sexuell zufrieden wären, zumindest, ja.
Ja, mit
Also,
Sicherheit, ja.
nur ganz kurz, magst du uns den Unterschied erklären zwischen Sexualberaterin und Sexualpädagogin? Also, ich habe mir gerade vorher die Frage gestellt, was da eigentlich der Unterschied ist.
Sexualpädagogin, da geht man zum Beispiel an Schulen, macht da so quasi Workshops, Aufklärungsunterricht, wie ich es so schön nenne, ja, aber in einem witzigen Kontext einfach, ja. Und da ist es jetzt egal, ob man, es startet oft in der 4. Klasse Volksschulen, beziehungsweise ist es in Wien zum Beispiel so, dass in den Berufsschulen verpflichtend so ein Workshop stattfinden muss, ja. Einfach, da geht es einfach wirklich darum, ganz plakativ Aufklärungsunterricht zu machen, ja. Und die Sexualberaterin, das mache ich in freier Praxis, da geht es wirklich darum, sei es jetzt da sexuelle Problematiken und Anführungszeichen zu lösen, ob das jetzt da ein Erektionsproblem ist beim Mann, zu frühes Kommen beim Mann oder wenn Frau oder Mann keine Lust mehr hat aufeinander oder aber natürlich auch, wenn ein Paar kommt und sagt, unser Sexleben ist okay. Aber wir wissen, was okay heißt, ne? Aber wir möchten es ein bisschen aufpimpen, weil wir wissen oder wir können uns vorstellen, dass da schon noch mehr dahinter stecken könnte oder dass man mehr draus machen könnte. Also auch das ist Sexualberatung.
Was hast du das Gefühl, wie hoch ist jetzt die Hemmschwelle, da Hilfe in Anspruch zu nehmen? Also, dass es wirklich, weil es so mit ein Tabuthema ist, ja, oder hat sich da vielleicht auch was geändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass die Hemmschwelle immer noch sehr, sehr hoch ist und dass, wenn die Menschen dann in die Praxis kommen, schon der Druck sehr, sehr hoch ist.
Ja.
Also entweder ist dann der Druck von Partner oder Partnerin schon gegeben, ja, dass man sagt, du musst jetzt was machen, weil sonst da hat das Konsequenzen für unsere Ehebeziehung, was auch immer, ja. Da ist der Druck schon sehr, sehr, sehr hoch.
Also
Weil
wie
eben
immer
davor die
offen.
Hemmschwelle so hoch ist, dass sie sagen, das kann ich nicht und rede nicht und tue ich nicht und das wird schon oder was auch immer. Ja. Also so wie es ihr lebt, ist es dann so, dass wirklich dann so quasi die Brust auf der Pistole so quasi.
Ja, Pistole auf der Brust.
Ja, genau. Genau das habe ich gemeint.
Jetzt ist mir natürlich gleich die Frage, ob ich. Ah ja, genau, Hemmschwelle. Nein, weil grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ja eben generell, vielleicht sogar in Österreich oder im Dachraum, sagen wir mal so, die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, also sprich, ein Coaching von einer Therapie rede ich jetzt noch gar nicht, wobei, wenn dir die ärztlich verschrieben wird, gehst du vielleicht nur eher hin, als jetzt zu einer klassischen Coaching-Beratung, dass das ja sowieso schon einen gewissen Leidensdruck braucht. Und dann kann ich mir vorstellen, beim Thema Sexualität, dass sie nur vielleicht sogar nur mehr braucht, nur mehr Druck und so quasi als letzte Konsequenz muss ich das jetzt machen, bevor ich, ja, keine Ahnung, die Partnerschaft verliere oder sonst irgendwelche Probleme kriege. Hast du auch den Eindruck?
Das stimmt, also man merkt schon, dass, und ich sage jetzt da bewusst unter Anführungszeichen, normale Beratung, ja, und da ist die Hemmschwelle schon hoch, immer noch, aber nicht mehr so, wie wir es vor Jahren gehabt haben, ja, das stimmt. Aber beim Thema Sexualität ist es immer noch vorhanden, ja.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen schade, weil grundsätzlich ist ja diese, wie sagt man, Coaching-Mentalität, also wie wir es aus Amerika kennen, die ja das schon, wo es ja quasi zum guten Ton gehört, einen
Ja.
Shrink, also einen Therapeuten zu haben, oder eben ein Coach sowieso, also die lassen sich einfach generell trainieren und coachen in allen Lebensbereichen. Also die Offenheit ist da, glaube ich, einfach viel größer, da braucht es bei uns sicher nur ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl,
Das
dass
stimmt, das
die.
stimmt. Also bei uns gehört es noch nicht so zum guten Ton, sage ich mal so.
Also ich habe es aus meinem Umfeld, habe ich oft so das Gefühl, dass ein Gefühl, dass, na, was sollen dann die anderen denken, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Coach oder ich bin in Therapie, so quasi, da hast du ja gleich einen Vogel, ne, wenn es das macht. Also das ist wirklich manchmal nur ganz extrem. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie da schon viel getan hat zum Positiven hin, dass es immer gesellschaftlich anerkannter ist, sich
Ja.
helfen zu lassen. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen viel Luft nach oben.
Das stimmt, das stimmt. Und ich finde auch, dass es in, und das mag jetzt vielleicht, und ich sage gleich, tut mir leid, falls jetzt irgendwer persönlich angesprochen fühlt, aber ich finde schon, ich merke auch, ich komme ursprünglich vom Land, dass es auch immer noch große Unterschiede gibt zwischen Land- und Stadtgefälle, also bezüglich der Akzeptanz von Beratung oder Therapie, wie auch immer.
Ja, ganz sicher. Also ich bin auch
Ja.
Landei. Und da, also gerade in so einem Nest, wo ich herkomme, sage ich jetzt einmal, es ist da wieder gleich einmal blöd geredet. Also es ist so, weil
Na genau. Ja.
ja, es ist ja wirklich auch feststellbar, also ich kann das jetzt
Ja.
bestätigen, deine
Ja.
Beobachtung, dass es natürlich je näher zur Stadt ist natürlich auch anonymer, das muss man auch sagen.
Genau,
Also
genau.
da kriegst du es halt auch gar nicht irgendwie mit, wenn sich jemand da irgendwie helfen lässt oder so, ne?
Genau.
Aber wir finden es gut und wir wollen dazu ermutigen, dass die Menschen sich ja, Hilfe suchen und nicht erst 5 vor 12, sondern wenn geht, schon auch präventiv, oder?
Genau.
Also gibt es bei dem Thema Sexualität irgendwo, also wo du sagst, okay, auch da macht schon Sinn, zu mir zu kommen, bevor du eben so lang wartest bis jetzt XY.
Also im Grunde genommen mit jeder einzelnen Fragestellung, wo man sie beschäftigt, oder sobald die Frage aufpoppt, und das passiert ganz oft, ja, na, ist das normal? Fragezeichen. Ja. Natürlich muss man sagen, was ist normal? Ja. Und sobald man sowas zum Beispiel sich stellt, kann man schon fragen. Oder ich bin jetzt nicht so der Fan von Frage Dr. Google, ja, sondern komm einfach, schau dir das einfach an. Ganz viele, und ja, klar, möchte ich, dass die Leute zu mir kommen, na, 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 nicht, ja. Aber generell ist für mich ganz wichtig, gerade bei dem Thema, wo es um Sexualität geht, ja, schaut euch Beraterinnen, Berater an, Therapeuten, Therapeutinnen an. Viele haben Erstgespräche, bieten das an. Da kann ich schon abklären, bin ich mit meinem Thema richtig? Brauche ich Hilfe? Oder ist es zum Beispiel eh mit einem Erstgespräch erledigt? Ja, ich meine, die dauern oft jetzt nicht ewig lang, aber trotzdem ist es ein erstes Vorfühlen. Ja? Und ich kann natürlich damit auch abchecken, okay, kann ich mit dem oder derjenigen überhaupt? Weil es ist halt schon beim Thema Sexualität ganz, ganz wichtig, dass ich mein Gegenüber, dass ich da ein gutes Gefühl dabei habe. Ja? Weil es ist halt, na klar, rede ich über ganz andere Dinge, wie wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich bin gestresst oder so, ja. Es sind andere Dinge, es sind sensiblere Dinge, ja. Da rede ich noch mal schwieriger als wie über Otto Normal Dinge unter Anführungszeichen. Und da muss die Vertrauensbasis einfach passen.
Das heißt, Erstgespräch, das gibt es von dir natürlich dann auch. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich habe da ein Problem oder zumindest eine Frage,
Genau.
kann man das wahrscheinlich recht einfach, sage ich jetzt mal, bei dir buchen über die Website wahrscheinlich oder sonstige Kontaktaufnahme über die sozialen Kanäle oder so, ne? Nehme ich mal
Genau,
an.
richtig.
Und wie ist es, wenn es ein Paarproblem ist? Hast du da vielleicht einen Tipp und sagst, der eine Partner hat jetzt hat jetzt das Gefühl, wir haben ein Paarproblem und der zweite ist vielleicht so gar nicht offen für Therapie oder für Coaching, ist in dem Fall. Hast du einen Tipp, wie man da vorgehen kann, vielleicht für die, die das betrifft jetzt?
Ich glaube, man muss sie immer individuell dann natürlich anschauen, okay, was ist das Thema eigentlich? Wer hat tatsächlich ein Thema? Und Fakt ist, wenn einer nicht will, wirst du auch nie zwingen können dazu. Und du merkst auch, wenn der jetzt das sagt oder die, ist es ja egal, das kann ja so als auch so passieren, derjenige Part, der nicht will und der dann vielleicht trotzdem kommt, weil er sagt, na gut, ich mache das halt dir jetzt lieb, ja. Wenn der das nicht will, dann will der nicht. Und dann kannst du auch als Beraterin oder als Therapeutin nichts machen, weil da ist so quasi eine unsichtbare Wand, ja. Und es kann natürlich schon sein, dass er sich öffnet im Laufe von Sitzungen, ja, das kann schon vorkommen. Aber das kann auch passieren, dass das einfach voll, ich sage jetzt bewusst, wasted time ist für denjenigen, der da sitzt, weil er nicht will, ja.
Ja.
Also das kommt schon immer wieder auf die Thematik an. Man kann natürlich immer mit dem Part dann arbeiten, der das mag, der das will. Aber die Frage, inwieweit halt, wie gesagt, wenn das dann sehr wohl ein Partner-Thema ist, dann ist halt immer die Frage, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was du da ausgesucht hast. Also, und vor allem, ich finde es halt wirklich wichtig, oder finde es, deswegen bist du ja auch unter anderem bei mir da jetzt, weil ich gesagt habe, die muss ich jetzt einladen, weil die ist eben da auch als Mutmacherin unterwegs und da
Genau.
wirklich eben auch, um Tabuthemen anzusprechen. Das finde ich halt sehr wichtig. Und so sind wir indirekt jetzt auch schon beim Thema Sichtbarkeit, weil nämlich da ein Tabuthema sichtbar machen, ein Bewusstsein dafür schaffen. Okay, ein bisschen holprige Brücke, aber ja, ich will natürlich mit meinen Gästen auch über ihren Weg in die Sichtbarkeit sprechen, weil auch das genauso wie der Weg in die Selbstständigkeit immer sehr individuell passieren kann, weil wir haben ja heutzutage sehr viele Möglichkeiten, online wie offline. Und deshalb die Frage, wie bist denn du das angegangen, wenn du jetzt ganz an den Anfang zurückdenkst, das Thema Sichtbarkeit oder halt einfach Kunden gewinnen?
Ich habe, puh, ich glaube seit Jahr und Tag, wie halt jeder, wie er halt so jung war, unter Anführungszeichen, einen Facebook-Account gehabt, einfach so halt, ne? Privater Natur aber natürlich. Und im Laufe der Ausbildung habe ich mir dann gedacht, okay, es braucht natürlich mehr, auch schon dahingehend, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig, okay, wie funktioniert das dann? Ein bisschen schnuppert man dann ja eh eine, was braucht es alles? Homepage, das oder das oder das oder das. Es sind ja 1000 Experten, 5000 Meinungen, ja. Und ich für mich bin sowieso schon immer so gestrickt gewesen, dass ich mir mein eigenes Bild mache, was passt für mich, wie hätte es ich gern, wie ist es für mich am besten. Und so habe ich dann begonnen mit Social Media, mit Insta. Gestern oder vorgestern hat mich wer gefragt. Und ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also ich glaube, es war 21 oder so, wo ich in dieses Thema so reingeschnuppert habe und mir gedacht habe, oh, ich brauche einen Instagram-Account. Und habe dann aber auch Kurse gemacht, weil es für mich so war. Ja. Und das kann man sich eigentlich so gar nicht mehr vorstellen jetzt, so also quasi so, das ist Neuland, aber ja, das war es. Ja. Und ich kann auch viel nachvollziehen, dass wenn man das nie genutzt hat, dass das völlig überfordernd ist, weil das war es für mich am Anfang auch. Und ich bin natürlich aber auch in diese Falle getappt, muss ich auch sagen, dass ich ganz viel gepostet habe am Anfang. Und dann nach 2, 3 Wochen, oder sind es 4 Wochen gewesen sein, keine Ahnung, ist mir voll die Luft ausgegangen und habe gedacht, na, bist du narrisch. Na, wie soll ich das? Das soll ich jede Woche? Soll ich so viel posten? Na, und dann zack, habe ich gleich wieder aufgehört gehabt, weil es mir nervt gegangen ist.
Der
Habe gedacht, naja,
Klassiker.
okay, war aber wirklich, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, na, so wird das nichts mit meiner Sichtbarkeit, ne? Und dann habe ich ziemlich schnell den Weg für mich entdeckt. Oder ich habe so vielleicht auch so ein bisschen einen Kompromiss mit mir und Instagram und Co. gefunden, dass ich gesagt habe, okay, ich poste so, wie es mir passt, sei es jetzt Stories oder Beiträge. Ich versuche es regelmäßig zu machen, aber wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Und das habe ich immer beibehalten bis jetzt und es funktioniert für mich auch am besten, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich keinen Bock habe und was poste, man das sowieso merkt und diese Posts oder Stories, was auch immer es dann ist, sowieso für ein A ist und es dann überhaupt nichts bringt, da hätte ich es gleich lassen können.
Ganz
Ja.
genau, ja,
Und
es ist wirklich so.
ich weiß, dass das für einen Algorithmus jetzt nicht so super ist. Aber wie ich halt vorher gesagt habe, es ist meine Sichtbarkeit, es ist mein Business, es sind meine Regeln und ich scheiße auf Insta-Algorithmus und Co. Weil ich mir denke, nein, ich mache das so, wie ich will. Und ich weiß, dass das nicht so super, dass es besser sein könnte, wenn ich es anders mache. Ja, das weiß ich. Aber ich bin für mich da voll im Reinen, wenn man so schön sagen. Mechert, ja. Für mich passt es so, wie es ist, und ich lasse mich nicht von einem Algorithmus unter Druck setzen, sagen wir so.
Finde ich voll super. Also danke für diesen Input, weil ich das eben total erstens einmal spannend finde und vor allem auch sehr wichtig finde, weil das auch was ist, was ich immer wieder predige. Ich sage zwar auf der einen Seite schon, bitte schaut, dass ihr regelmäßig postet, weil sonst ist das halt immer so ein, also ist es halt schwierig, gerade am Anfang irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen, weil die halt ja Instagram dann nicht so entdeckt. Aber eben das, was du gesagt hast mit dem, wenn es mich nicht gefreut oder wenn ich keinen Bock habe, dann poste nichts, das ist wirklich, das stimmt, diese Energie, in der man ist, das übertragt man irgendwie. Wie auch immer das funktioniert, ich will jetzt da nicht esoterisch werden oder sonst irgendwas, aber es ist wirklich,
Ja.
wenn die Energie schlecht ist, in der du den Beitrag verfasst, dann wirst du mit dem nichts erreichen. Und dann ist es bitte auch besser, es dann auch sein zu lassen.
Ja.
Also es ist halt, wobei natürlich immer vorsichtig bin mit solchen Aussagen, quasi, ja, wenn du keinen Bock hast, dann poste nichts, weil dann oft so ein Schlendrian dann auch wieder reinkommt. Dass ich sage schon, wirst jetzt wirklich nicht und merkst, okay, es ist gerade wirklich zart und mir fällt nichts ein, dann ist es wirklich besser, es zu lassen. Aber wenn man merkt, es wird zur Ausrede, ist auch schon, weil dann muss man sich überlegen, ob Social Media dann überhaupt das Richtige für ihn ist. Also ein schmaler Grat. Aber das heißt, du hast jetzt, gut, Content Plan, bin jetzt auch kein richtiger Fan davon, aber du hast so ein Ziel, was du gerne, dass du in der Woche, hast nochmal jetzt, dass du nicht so und so viele Postings machen möchtest und das versuchst du jede Woche zu erfüllen. Oder hast du gar kein Dings für, was ich nicht, jede Woche möchte oder jetzt Monat möchte so und so viel posten? Also gar keine Zielvorgabe für dich.
Ich habe keine Zielvorgabe, keinen Plan. Ich habe das versucht, bringt für mich genau Öfe. Ich nehme mir vor, quasi einmal in der Woche irgendwie ein Reel oder einen Post zu machen und dazwischen immer wieder Stories, weil das einfach für mich easy peasy geht. Ja? Weil das ist einfach, das geht schneller wie irgendwie, keine Ahnung, ein Reel oder so, keine Ahnung. Und da versuche ich mich so dran zu halten und irgendwie Stories versuche ich zwischen, keine Ahnung, 5 und 6 Mal in der Woche halt zu machen, um diesen, jetzt kann man sagen, das stimmt oder stimmt nicht, so einen Tag Pause zu machen, um die Story-Views wieder in die Höhe zu bringen. Ich finde schon, dass das stimmt und das mache ich auch ab und an und das mache ich einen Tag oder 2 Tage, je nachdem, auch immer, wie es die Zeit erlaubt, ja, einfach, genau.
Ja, spannend und das finde ich eben auch so, weil wir sind ja bei sichtbar sein auf deine Weise und deswegen finde ich das immer sehr spannend, wie es eben andere machen und um das geht es ja auch. Also ich will ja auch sagen, du kannst dir aussuchen, wie du sichtbar wirst und was am besten zu dir passt. Und wenn es jetzt Social Media ist, kannst du das in diesem Rahmen auf dem Kanal auch nochmal so richten, wie es für dich passt. Und das dann vielleicht einmal eine Zeit lang mehr Stories für dich selber, dann wieder vielleicht welche, wo du irgendwie nur alte Fotos oder nur Umfragen oder Story-Sticker postest. Also das kann man sich ja wirklich nach eigenem Befinden und Energielevel halt so richten, wie es halt gerade sich gut anfühlt, damit man sich eben nicht verharzt. Weil das Verharzen, das hast du eben am eigenen Leib irgendwie gespürt, wenn du sagst, ja, du hast die ersten paar Wochen so viel gepostet, dass du halt dann gleich ausgelaugt hast und da dachtest du, das geht gar nicht.
Genau. Es ist halt einfach, ich glaube, man sollte für sich einfach wirklich so erkennen, ja, ist generell Social Media was für mich, ja oder nein? Und wenn ich dann sage, ja, das passt für mich, das ist was für mich, dann muss ich halt auch, in logischer Konsequenz heißt es dann, dass ich mich sichtbar machen muss, unter Anführungszeichen. Mir sind natürlich gar nichts, aber ich denke mir halt, wenn ich das als Kanal nutzen möchte, um sichtbar zu sein, um Kunden oder Klienten was auch immer zu gewinnen, dann muss es mir halt auch logisch erscheinen, dass ich da präsent bin. Ja, ich kann nicht sagen, ich möchte sichtbar sein und dann mache ich aber nichts, weil ich sage, ich möchte nicht vor der Kamera reden und ich mag das nicht und ich mag das nicht und ich mag das nicht. Ja, klar, es ist eine Hürde, keine Frage. Ich habe das am Anfang jetzt auch nicht super gefunden, mit meinem Handy zu schwafeln, wo keiner irgendwie was zurückredet, ja. Aber das ist eine Hürde, die man nehmen kann, wenn man es möchte. Ja.
Ja, finde ich schön, dass du das sagst, weil das ist auch immer wieder ein Thema, weil ich gesagt habe, ich kann dir da jetzt nicht das Blaue vom Himmel versprechen, wenn du sagst, du wählst jetzt Social Media als deinen Kanal, oder ich sage mal speziell Instagram oder welchen auch immer Social Media Kanal für deine Sichtbarkeit, dann musst du da was tun. Also, das ist jetzt nicht, das ist halt doch ein gewisser Aufwand, den man halt dann irgendwie einplanen muss, in der, also einplanen, aber ziemlich Zeit.
Ja.
Je nachdem, ob man jetzt der Planungstyp ist oder nicht, und da sind wir auch wieder beim Thema. Du bist jetzt nicht so der Typ, der einen Plan will und braucht, mit dem, der bringt bei dir nichts, wie du gesagt hast. Aber andere wieder haben es halt gern, einen Plan zu haben. Und je nachdem, was dir halt hilft, das halt wirklich in Konsequenz zu tun. Und es ist halt so, wenn Marketing und es ist halt Sichtbarkeit, wird halt immer einen großen Teil der eigenen Tätigkeit ausmachen. Also, das ist halt zumindest meine Meinung. Also, was du siehst, aber ich aus Erfahrung, weil die Kunden willst du ja irgendwie auf die aufmerksam machen. Das ist halt
Cool,
ein
cool.
eine ständige Aufgabe quasi im Wochenablauf sozusagen.
Cool, also man darf nicht, also ich habe und ich gestehe wirklich, ich habe früher und jetzt bin ich weit weg vom Influenzen, ja, aber auch ich habe das früher, weil ich es nicht besser gewusst habe, einfach echt belächelt. Und erst seitdem ich das selber mache und noch einmal, ich bin weit weg von Influencern, ja, es ist scheiße viel Arbeit. Ja. Man darf sich nicht vorstellen, dass man sagt, okay, nein, jetzt nehme ich einfach das Handy und schwafel da eine. Ja. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte sichtbar werden, ich möchte Mehrwert generieren, dann muss ich mich schon ein bisschen dahinter klemmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, na, das ist jetzt der. Keine Ahnung, kein Hocken, das ist es nämlich nicht. Ja. Also, und da ist es dann egal, ob ich das individuell mache, dann mache ich es halt so, wie ich halt einmal, immer mal wieder. Oder ich setze mich halt, wenn ich einen Plan habe, einmal hin und nehme halt ein, 2 Tage mehr Zeit und plane das ganze Monat zum Beispiel. Ja. Aber es ist Arbeit, also es ist nicht so, dass ich sage, es ist jetzt nichts. Ne?
Naja, vor allem, was du auch angesprochen hast, es ist halt nicht so, dass ich jetzt mich hinsetze und sage, ich sprich in die Kamera oder wie halt irgendwie auf andere Art und Weise sichtbar auf Social Media. Das geht ja irgendwie auch mit anderen Formaten, ja. Aber wir brauchen immer diesen Mehrwertgedanken. Also wir müssen immer schauen, wie kann ich meiner Zielgruppe jetzt Nutzen stiften? Und das heißt, für das brauche ich schon mal eine gewisse Basis. Und wenn ich die Arbeit nicht gemacht habe, und auch das ist Arbeit, wirklich mich mit mir auseinanderzusetzen, mit dem Business, wer bin ich, was will ich überhaupt erreichen, wem will ich helfen und vor allem, was haben die für ein Problem? Wie kann ich ihnen sagen, dass ich ihnen helfen kann? Und es geht eben am besten mit so Regeln, also mit diesen, ich nenne sie immer Tipps, aber es ist halt immer so eine Art von Mehrwert, wo sie halt die Zielgruppe immer was mitnehmen können muss pro Beitrag. Das kann auch Unterhaltung sein ab und zu, ja. Aber du musst dann halt immer was bieten und das allein ist halt, braucht erstens einmal die Basisarbeit und dann wird die laufende Arbeit leichter, wenn du das gemacht hast. Also das ist immer so, deswegen bin ich so, reite ich immer so auf dem Thema Zielgruppe und Positionierung herum, weil es wirklich vieles einfacher macht. Wenn man sich da gut aufgestellt hat. Bei dir ist ja auch so, du hast ja Lebens- und Sozialberater die Ausbildung und hast dich halt jetzt irgendwie auf die Sexualberatung spezialisiert. Da fällt es dir ja auch leicht, also ist jetzt die Frage an dich, aber da ist es dir wahrscheinlich auch leichter gefallen, Content zu erstellen, wenn es nur mehr um ein Thema geht, oder was ist da deine Erfahrung zur Positionierung?
Ja und nein, weil ich habe ja nach wie vor auch das Thema mit Selbstbewusstseinssteigerung und ebenso dieses typische Scheiß da nix. Ich möchte endlich zu mir selber stehen. Ich möchte meine Bedürfnisse endlich erkennen und auch dazu stehen. Das ist nach wie vor auch mein Kernthema. Also ich habe so diese zwei Säulen, eben Thema Nummer eins, was ich gerade gesagt habe, und Thema Nummer zwei, das Thema Sexualität, weil es für mich einfach so Hand in Hand geht. Und deswegen habe ich das Thema eins mit Selbstbewusstseinssteigerung einfach nicht fallen lassen können, weil es braucht es einfach. Ja. Jetzt ist für mich immer so Abwechslung, eine Woche das, eine Woche das. Und jein, war es jetzt deshalb, weil das Thema Sexualität auf sozialen Medien halt echt Sache ist. Es ist halt wirklich schwierig, weil man wird halt sehr beobachtet, unter Anführungszeichen. Und ich kann ja nicht einmal sagen, ich bin ja, warte, das muss ich klopfen. Auf Holz habe ich jetzt geklopft, meine Lieben, weil damit ich nicht gesperrt werde, weil es ist ja schon so, wenn man eben Wörter wie Penisse, Vagina, Lust, und das können wirklich auch oft ganz simple Sachen sein, dass man dann urschnell gesperrt wird. Und deshalb ist das mit Thema Sexualität auf sozialen Medien, obwohl es eigentlich voll das wichtige Thema ist, voll das richtige Medium ist, wo man die Leute erwischt, einfach schwierig ist oder es einfach schwer gemacht wird, sagen wir so.
Ja. Du, und jetzt hast du Social Media als einen Kanal, aber gibt es noch andere Kanäle oder andere Formen, die du nutzt, um sichtbar zu sein? Und ich zwinge jetzt in so einen Podcast zum Beispiel. Oder anderes, auch offline,
Spätestens jetzt hätte ich gefragt, darf ich jetzt meinen Podcast erwähnen?
ja.
Genau, also ich hab einen Podcast, der Sleep Inside heißt. Das Medium habe ich gewählt, weil es einfach, erst einmal kann man wirklich frei Schnauze reden. Man ist nicht so begrenzt von der Zeit her, obwohl ich wirklich einen kurzen Podcast habe, weil ich selber nicht so die Langhörerin, aber das ist jetzt kein deutsches Wort, ist, aber ihr wisst, was ich meine, bin. Und eben, man tut sich einfach leichter, den Input, das, was man eigentlich sagen möchte, wirklich gut umzubringen, weil wo ich schon ganz oft das Thema habe und immer noch struggle, beziehungsweise wo für mich die meiste Zeit einrennt, ist einfach, wie kann ich auf den sozialen Medien den Input in kurzer Zeit so gut wie möglich umbringen, dass es immer noch Sinn macht.
Ja.
Ja? Und deswegen der Podcast, weil ich einfach, da kann ich sagen, was ich will, da kann ich so lange reden, wie ich will. Und da ist es einfach wesentlich einfacher, ein Thema um mich zu bringen, weil ich mir diese ganzen Hickhack-Gedanken nicht machen muss bezüglich Zeit und was darf ich sagen und wie soll ich sagen. Und wenn ich so sage, macht es dann noch Sinn für Außenstehende, die jetzt keine Experten sind. Genau. Also,
Ja.
Entschuldigung, long story short, Podcast Sleep Inside.
Auf jeden Fall reinhören, bitte. Ja, absolute Hörempfehlung.
Danke.
Das muss man sich echt geben. Also ich finde das immer sehr, sehr nett und lustig, dir zuzuhören.
Danke.
Und zum Thema Podcast an und für sich. Ich finde halt auch da immer zu erwähnen, auch wenn ich jetzt mit Social Media rausgehe und sage, sichtbar sein auf Social Media, es ist eigentlich so diese Online-Sichtbarkeit, die es gilt, ein bisschen breiter aufzustellen. Und das sind diese Longform-Content-Formate, wie ein Podcast oder ein Blog, nur immer ganz, ganz wichtig, weil man eben, wie du sagst, mehr Raum hat, wo man über sein Thema sprechen kann, wo man vielleicht ein paar andere Sachen noch zusätzlich beleuchten kann, Dinge hervorheben kann, man hat einfach mehr Platz. Und dazu kommt, es ist ein von Meta losgelöster Platz. Und auch wenn ich jetzt ein riesen Instagram-Fan bin und hoffe, dass es wirklich jetzt noch länger so weitergeht, aber wir wissen, was jetzt gerade in Amerika passiert ist, dass irgendwie so diese Fake-News-Kontrolle quasi abgibt. Also man kann jetzt im Prinzip jeden Scheiß auf Social Media posten und allen weismachen, dass es wahr ist. Das finde ich absolut
Ja, voll,
geschissen.
ja.
Und schon allein deshalb auch hier der Appell von einer Social Media Beraterin, schaut, dass trotzdem euch breit aufstellt und zusätzlich noch andere Kanäle habt. Ja? Also nicht nur auf Social Media setzen. So, es war jetzt ein kurzer Appell an dieser Stelle, weil es gerade gut passt hat. Verena, man sieht aber, glaube ich, auch hin und wieder mal auf so Netzwerktreffen, oder?
Genau. Ja, also Netzwerken gehe schon. Das hätte ich jetzt gar nicht so als, aber ja, das stimmt. Als selbstständige EPUlerin geht man Netzwerken, aber man vergisst es dann oft. Oder man macht es dann zu wenig, wie auch immer, aber ja, gehört definitiv dazu. Und sollte man dann eh öfter machen. Klar ist es auch so, dass man dann gerade am Anfang dann irgendwie versucht, so auf jedes Netzwerktreffen zu gehen. Und das ist auch voll okay, weil ich glaube, man braucht am Anfang so selber ein bisschen auch die, wie ist das, wie spürt sie das auch, klingt jetzt vielleicht komisch, aber trotzdem, wenn ich kann nicht immer davon ausgehen, oder sollte ich vielleicht auch nicht, dass ich da mit einer Freundin hingehe, sondern dass ich halt auch öfters in der Situation bin, dass ich dort allein hingehe. Und wie ist es dann für mich? Stehe ich dann in einer Ecke und sage nichts oder sprich keinen an, oder wie tue ich dann da?
Ja.
Ja. Also ja, das stimmt, Netzwerken ist auch super wichtig. Ja. Und auch selber finde ich super spannend. Das war für mich auch selber eine spannende Erfahrung, wie das ist, wenn man dann einmal allein hingeht. Wie tue ich mich dann? Ja.
Komfortzone verlassen und passt wieder zum Thema Mut,
Ja.
der sich auszahlt, also Mut und auch das Thema Selbstbewusstsein. Wie wirke ich, wie möchte ich wirken, und eben ein gewisses Selbstvertrauen da aufzubauen. Das braucht es dazu, aber das kann man eben da ganz besonders gut lernen, finde ich, wenn man da auf Netzwerktreffen geht.
Voll.
So, natürlich ratschen wir jetzt schon wieder fleißig, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber noch eine Frage zum Thema Sichtbarkeit, weil ich finde nämlich sehr spannend. Würdest du sagen, was war dein größter Fehler in Sachen Sichtbarkeit oder der Selbstständigkeit, wenn es denn einen gibt?
Oh. Ja, wahrscheinlich schon, dieses am Anfang, weil es alle so machen, muss ich das auch so machen. Also, wenn, weil alle sagen, ich muss das und das machen, dann muss ich das auch machen. Und abgesehen davon, dass ich dann für mich jetzt zum Beispiel, und ich bin ja wirklich, was Reels angeht, ein Spätzünder, sage ich ganz offen, ja. Alle haben es immer gesagt, das braucht's, das braucht's, das braucht's. Ja, das stimmt schon. Reels machen ganz was anderes als wie ein Post. Aber trotzdem, ich habe meine Zeit braucht, um da reinzukommen. Und ich habe mir von niemandem sagen lassen, und glaubt es mir, liebe Leute, das haben mir ganz viele Leute ganz oft gesagt, du musst Reels machen, du musst Reels machen. Einen Scheiß muss ich, wenn ich nicht will. Ja?
Ja.
Und das eben wirklich auf sich selber zu hören und zu sagen, na, das passt jetzt nicht. Und wenn mir
Ja.
jetzt 37 Mal sagen, die Leute sollen das machen, ich mache das dann, wenn es für mich richtig ist.
Ah, finde ich super. Ja, also wie gesagt, also ja, nächstes Mal schicke ich die dann so los, um für mich über das Thema Sichtbarkeit zu sprechen, weil du hast mir echt sehr aus der Seele gesprochen heute zu den ganzen Themen. Weil, ja, wie gesagt, das auch mein Ansatz ist, wenn ich was nicht machen will, dann mache ich es nicht. Aber mit dem Dings es zumindest auszuprobieren und zu schauen, ob es wirklich nichts für einen ist. Und Videos sind halt so eine Sache. Es muss nicht immer ein Video sein, wo man reinspricht. Man kann halt wirklich Reels vielseitig gestalten. Man muss auch nicht tanzen, bitte.
Na.
Also da kann man sich wirklich das raussuchen, was für einen am besten passt. Und wenn man sagt, okay, ich Bock das überhaupt nicht, dann probieren wir es irgendwie anders. Ja. Also, und jetzt da, weiß nicht, ob du meinen letzten Beitrag zufällig gesehen hast, geht da gerade das Gerücht um, dass Reels überhaupt verschwinden
Ja.
könnten aus Instagram, dann müssen wir eh ein bisschen umdenken. Und dazu gab es schon eine Podcast-Folge, jetzt muss ich ein bisschen anders denken. Diese Folge wird nächste Woche veröffentlicht und ich, ne? Zu diesem Thema, wo ich heute halt auch darüber gesprochen habe, was ich davon halte, jetzt keine Reels mehr posten zu müssen, vielleicht in Zukunft. Was ist dein Ansatz? Also nachdem es jetzt dein erster
Ja,
Gedanke
ich
gehört.
habe das gelesen und ich habe dann sofort müssen daran denken, wie ich den Post gelesen habe, ob das auch vielleicht in Zusammenhang mit dieser eigenen App, die sie ja
Ja, genau.
launchen wollen, ob das dann damit zusammenhängt, dass man sagt, okay, man hat dann das nur mehr in dieser eigenen App, wo ich mir dann wieder denke, okay, wenn man die eine App hat, hat man wahrscheinlich eh die andere App auch und macht es dann halt einfach nur in einer anderen Plattform. Also das ist so jetzt mein Zugang. Und wenn ich das unbedingt machen möchte, dann mache ich es halt eh in der anderen Plattform. Ja.
Genau.
Und ich
Also
denke
es
mal,
wird
wenn
uns
es
ja nicht
dann,
weggenommen, ja.
genau, wenn es dann eh connected ist, was ja prinzipiell super ist, dann ist es eben nur mal einfacher, weil dann kann ich es da posten und du posten und da posten und fertig. Also, ja.
Aber für die, die jetzt auf Instagram selber sagen, so Videos, so, nein, ich will nicht schon wieder, oder die sagen, ich brauche so lange für die Videos, für die kann ich mir vorstellen, ist es eine große Erleichterung, dass sie jetzt da vermehrt auf also eine Karussell oder Fotobeiträge setzen können. Schauen wir mal, wo es hingeht. Bei mir wird es auf jeden Fall erfahren, was da halt Sinn macht. Ja, Verena, wo sollte man denn als erstes andocken, wenn man mit dir in Verbindung treten will?
Also, man kann ganz easy peasy auf meiner Homepage auf www.mutstehtjedem.at übers Kontaktformular mich kontaktieren oder mich einfach anrufen. Das passiert in den wenigsten Fällen, aber kann man einfach machen. Oder sonst natürlich auf Insta unter, warte, muss ich selber schon nachdenken, eh, mein Name Verena Kainz unterstrich Mut steht jedem. Da findet man mich. Oder der Podcast mit Sleep Inside. Genau. So, jetzt war es aber wirklich, oder? Ja.
Ich verlinke das dann alles in den Shownotes. Und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Frage zum Wordrap sozusagen. um das Interview abzuschließen. Und zwar einfach bitte fortsetzen oder eine schnelle Antwort auf meine Frage. Ein erfolgreicher Tag ist für mich.
Wann ich ihn überlebt habe.
Okay. Morgenmensch oder Abendmensch?
Morgenmensch.
So, die Antwort war sie, aber ich frage es trotzdem: Berge oder Meer?
Mehr.
Kommst du gerade frisch vom Meer?
Genau.
Ja. Podcast oder Buch?
Buch.
Ja, dann frage ich jetzt um dein Lieblingsbuch, also halt ein Lieblingsbuch oder das Beste, was du zuletzt gelesen hast, was dir halt gerade leichter fällt.
Wo ich lese gerade die Reihe vom Andreas Gruber. Ich bin nach meinen zig Ausbildungen so dankbar, dass ich keine Fachliteratur jetzt so per se lesen muss. Und dann Anführungszeichen, auch wenn ich es noch immer oft tue, aber jetzt muss ich es nicht mehr. Und daher liebe ich so die ganz argen Thriller-Krimisse.
Ah ja.
Genau.
Okay, aber was ist das? Also der erste Autor, den kenne ich nämlich nicht.
Andreas Gruber, österreichischer Autor.
Nein, den kenne ich wirklich nicht. Org. Also ja, den Tipp nehme ich wirklich selber.
Echt empfehlenswert, wirklich.
ja, sehr cool. Ja, danke dir, Verena. Danke, dass du heute bei mir in meinem Podcast zu Gast warst. Und bitte ja, hucht in den Podcast von der Verena rein. Und wenn du jetzt noch was sagen willst an die Podcast-Zuhörer, liebe Verena, dann ist das jetzt noch deine Bühne und dann Drama.
Liebe Kerstin, danke für die Einladung. Eigentlich bleibt mir gar nicht viel zum Sagen, außer, dass wenn jetzt nur die Leute nicht der Kerstin folgen oder ihr noch nicht ihren Podcast abonniert habt und natürlich mein auch, sorry für
Ja.
die kurze eigene Werbung, aber trotzdem, Kerstin, die Input ist immer super leibend und super wertvoll, was sozialen Medien angeht. Also folgen, folgen, folgen und ja, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen. Also danke, liebe Kerstin.
Danke dir. Baba.
Ciao, baba.